Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiederei. Das bin natürlich ich, der liebe Justin Hornbach und der
Fabian Ratzak. Servus.
Servus Fabian, servus an alle ZuhörerInnen da draußen und wir haben heute wieder unseren Technikexperten hier, unseren Gear-Nerd, der Domian der Gitarrenwelt, wie wir ihn vorhin schon genannt haben, aufgrund von Dingen, die ihr jetzt nicht sehen könnt. Okay, er ist jetzt hier nicht nackt, keine Angst, aber er hat ein sehr nettes Headset an und das sieht ein bisschen aus, als ob er beim Callcenter arbeiten würde. Der Geronimo, grüße dich, Geronimo.
Hi, schön wieder dabei zu sein.
Hallo,
schön, Geronimo, dass du dabei bist.
So, wir versuchen ja einmal im Monat so manche Mythen im, ich sag mal, Gear-Bereich oder im technischen Bereich für die Gitarre aufzuklären oder auch so ein bisschen zu erklären generell, worum es in gewissen Gear-Bereichen geht. Wir hatten mit Geronimo schon sehr interessante Folgen über Delay, wo ich kläglich am punktierten Achtel-Delay versagt habe oder gescheitert bin. Wir haben interessante Folgen über Effektketten gehabt. Wir hatten interessante Folgen über Kompression, wo Fabian und ich jetzt ein bisschen in die Haare gekommen sind, ja, bezüglich Verzerrung
letztendlich. Stimmt.
Und ja, worüber reden wir heute, Geronimo? Was hast du uns heute mitgebracht, Feines?
Heute reden wir über Speaker und Boxen. Ein sehr kontroverses Thema aus der Gitarrenwelt. Und da bin ich mal gespannt, was ihr da so an Erfahrungen und Wissen und vor allem Vorlieben, weil mitbringen könnt, weil das auch ein Thema, was sehr subjektiv ist, was einem da gefällt, was zum Spiel passt. Genau.
So, irgendwie zeigt uns deinen schönen Hinterteil,
der gerade
vor die Kamera gesprungen ist. Irgendwie, was sind deine Lieblings?
Ich merke schon, das wird eine gute Folge.
Ja.
jetzt will ich irgendwie schmusen. Okay. Nee, also ich bin echt sehr gespannt auch, weil als, ich weiß nicht, ich glaube Fabian, du hattest den Vorschlag gebracht oder Geronimo, ich weiß es gerade nicht mehr, aber als einer von euch den Vorschlag gebracht hatte, dachte ich mir, was, echt, darüber kann man eine Stunde reden? Weil das für mich so ein Thema ist, womit ich mich halt so generell wie bei Gear so wenig mit auseinandergesetzt habe und da halt, also ich persönlich jetzt absolut null Präferenzen habe oder null Erfahrung mit habe, weil ich mir immer gedacht habe, ach, Speaker, die sind ja alle gleich, ist so alles dasselbe. Schon kommt irgendwie an, um mich zu tadeln. Ihr werdet mich wahrscheinlich auch tadeln und aufklären, dass es nicht alles dasselbe ist. Aber das ist ein guter Einstieg. Präferenzen, Fabian. Also ich habe ja jetzt schon versucht zu zeigen, ich habe gar keine Präferenzen, weil ich gar keine Erfahrung habe. Wie sieht's denn bei dir aus?
Ja, bei mir ist das am liebsten, also wenn es um Gitarrenspeaker geht, eigentlich eher so ein Mix. Ich mag sehr gerne den V30er und aber auch die Greenbacks. Und ich mag das, wenn man die beiden zusammen mischt. Das ist so meine Präferenz. Ne?
So was den Sound, V30 den und Greenbacks ist, werden
das
wir hoffentlich
werden wir,
in dieser
ja,
Folge
klar,
noch erklären.
Darüber werden
weil ich
spreche.
Keine Ahnung habe, was. Also ich kenne das insofern, weil ich ja mittlerweile über ChatGPT, das hilft mir so ein bisschen, meine Sounds einzustellen, dass ich zum Beispiel ChatGPT frage, hey, was, ich habe hier mein FM9 von Fractal, was würdest du mir empfehlen, wenn ich den und den Sound von dem Album nachkreieren möchte? Und dann steht da halt manchmal, ja, da musst du Greenbacks benutzen oder dies und das benutzen. Und dann weiß ich, die Greenbacks hat irgendwas, glaube ich, mit Marshall oder so zu tun oder britisch, keine Ahnung, kann auch voll daneben liegen. Also gehört habe ich davon schon mal, warum die jetzt Greenbacks heißen, was das genau ist und was deren Eigenschaften sind, keine Ahnung. Aber Geronimo, wie sieht's da bei dir aus? Hast du Präferenzen? Bist du ein Fan von bestimmten Speaker und Boxen?
Ja, also ich bin wie Fabian auch so ein bisschen im Celestion-Lager beheimatet, weil die zwei Speaker, die Fabian jetzt schon genannt hat, das sind eigentlich so die bekanntesten Vertreter von Celestion. Celestion ist eine englische Firma. Und ja, ich mag für Sounds und mehr Gain mag ich den Vintage 30 auch sehr gerne. Der bringt einfach die Mitten gut rüber und im Gegensatz zu manchen anderen stören mich auch die Höhen nicht. Also ich mag, dass es dann im höheren Bereich auch schön transparent bleibt und welche ich so für crunchy und clean Sounds sehr gerne mag, sind die Greenbacks. Das ist quasi der Greenback mit ein bisschen mehr Belastbarkeit. Genau. Man muss das, ja.
Ich würde sagen, von der Struktur her, wie wir da jetzt reingehen, so ein bisschen wollen wir vielleicht erstmal in die Historie gehen, um so ein bisschen zu schauen, wie sich was entwickelt hat, um erstmal aufzuklären, was eigentlich Celestion ist oder wo da der Unterschied ist, eher mehr direkt in die Definition reingehen. Was hast du dir gedacht, Geronimo?
Wir können historisch mal kurz reingehen, wie es überhaupt dazu kommt, dass wir Gitarristen so komische Boxen mögen.
Sehr gerne.
Weil die machen, aus heutigen Maßstäben machen die akustisch überhaupt keinen Sinn. Aber es war damals so,
Klassiker,
dass die Musiker halt einfach einen Amp wollten, der laut macht und der gewisse praktische Anforderungen erfüllt. Und so hat man Kombos gebaut, die einfach einen 12-Zoll-Speaker in vielen Fällen drin hatten, ohne Hochtöner, was jetzt eigentlich ein Lautsprecher, der einen breiten Frequenzgang abbilden soll, haben sollte. Da fängt es schon mal an. Und zum anderen, die Kombos früher hatten auch alle meistens eine offene Rückwand. Und das hatte nicht den Grund, dass der Amp dadurch luftiger klingen sollte oder irgendwas. Die Amps wurden früher einfach vorne an die Bühnenkante gestellt, quasi als PA. Manchmal wurde dann noch der Sänger mit eingestöpselt und die offene Rückwand war quasi der Monitor. Also die Amps waren hinten offen, damit die Musiker sich selbst noch auf der Bühne hören konnten, während sie das Publikum beschallt haben. Und da kommen schon so zwei Faktoren zusammen, die eher, sag mal, Zufall waren oder eher praktisch gedacht waren, die aber viele Sounds sehr stark beeinflussen, weil wenn wir jetzt mal Boxenkonstruktionen angehen, offene, geschlossene Rückwand macht schon einen sehr, sehr großen Unterschied. Und auch die Sache, dass wir einfach nur einen 12er oder einen 10er oder manchmal auch einen 8-Zoll-Speaker benutzen ohne Hochtöner, ist auch maßgeblich dafür, wie unser Gitarrensound und vor allem der verzerrte Gitarrensound klingt. Weil wer schon mal die Amp-Sim zum Beispiel bei seinem Modeler ausgeschaltet hat oder einfach sein Top-Teil in eine PA-Box reingesteckt hat, der weiß, ein verzerrter Sound mit einem Hochtöner klingt zum Davonlaufen.
Ah! Okay, wow, okay. Justin ist jetzt schon, Justin macht, das ist so, ja, also, weil, ja klar, weil du, wenn ich jetzt hier meine Monitorbox mir anschaue tatsächlich, dann habe ich hier quasi, ich sag mal, zwei runde Dinger mit Dingern drin. Ich weiß nicht jetzt, wie der Begriff dafür ist, aber ihr wisst ja, wie es aussieht. Ein kleiner und ein großer. Und der kleine ist, soweit ich weiß, der Hochtöner. Genau, aber Gitarrenboxen haben das nicht. Und das ist der Grund, weil ein Amp generell schon so hoch klingt, oder wie?
Das hat sich historisch so ergeben. Also ich glaube, man hat sich in den frühen Zeiten einfach gespart und hat gesagt, ja gut, die Gitarre, die kommt eh nicht so weit hoch. Was sollen wir da jetzt noch irgendwie einen Hochtöner verbauen? Es ist tatsächlich so, dass man dadurch einen ganz natürlichen High-Cut hat. Also die Speaker, die wir in Gitarrenboxen verwenden, da kommt über 5 Kilohertz, kommt da nicht mehr wahnsinnig viel. Und das ist so dieser Roll-Off, der uns davor bewahrt, dass wir diese Motorsägen-Höhen bekommen in unseren verzerrten Sounds und das alles zubrät. Also so diese runden, verzerrten Sounds, dafür ist maßgeblich verantwortlich, dass wir halt eben keinen Hochtöner benutzen und Boxen benutzen, die sich sehr im mittleren Frequenzbereich zu Hause fühlen. Ja.
Genau, die Größe der Box ist sehr wichtig, wie du vorhin schon gesagt hast, die Speakergröße, ne, die macht eine Menge aus. Ja. Da hat sich halt bei Gitarren-Amps halt diese 12 Zoll mehr oder weniger durchgesetzt, ne. Gibt noch andere Formate.
Bevor wir da mal reingehen, ich habe direkt schon zwei Fragen, die mir jetzt reinkommen. Frage Nummer eins, das habe ich mich schon öfters mal gefragt. Das heißt, die Box agiert quasi eigentlich nur wie eine EQ, wie ein Filter. Das heißt, könnte man nicht auch einfach hingehen? Ich glaube, wir hatten bei den Effektketten schon mal darüber gesprochen und einfach einen Filter anstatt eine Box hinsetzen und sagen, okay, man filtert die hohen Frequenzen einfach raus und hat dann einen ähnlichen oder denselben Effekt. War das nicht sogar das, wo du gesagt hast, dass so früher die ersten digitalen Amps die Boxen simuliert haben?
Richtig, genau. Also bis heute, die meisten Amp-Simulationen sind im Grunde nicht groß anders. muss mal gerade schauen, weil gerade man. Ah, okay, es läuft weiter. Okay. Die meisten Boxensimulationen sind nichts anderes als ein ganzer Block an Filtern, die eben den Frequenzverlauf von so einer Gitarrenbox nachahmen. Also man hatte so in den frühen Zeiten die Einschränkung, dass man einfach nicht unbegrenzt Bänder zur Bearbeitung, sprich Punkte, wo man jetzt Frequenzen bearbeiten konnte, zur Verfügung hatte, was das alles eher so ein bisschen grobschlächtig gemacht hat. Mittlerweile hat man die Rechenleistung, also bei deinem FM9 ist das überhaupt kein Problem, dass dann da, ich weiß nicht, 20 Filter gleichzeitig ein EQ reinziehen. Von daher wird das alles detaillierter, ja, im Prinzip. Okay.
Also ist im Prinzip so ein sehr komplexer Equalizer, wenn es so will.
Genau. Okay. Ja. Deswegen wahrscheinlich auch so komplex und so schwierig nachzustellen. Und was dann die IRs machen, können wir auch noch später mal nochmal drüber sprechen. Mhm. Zweite Frage ist Henne-Ei-Problem. Was war denn zuerst da, der Amp oder der Lautsprecher?
Das ist eine gute Frage, da wir ja nicht nur von der Gitarrenwelt sprechen. Also da müssen wir wahrscheinlich sogar zurück zum Grammophon oder so gehen. Ich würde mal sagen, in der Form hat sich das parallelisiert, weil der Lautsprecher mit der Schwingspule einen elektronischen Amp quasi gebraucht hat. So die ganz frühe Schallwiedergabe lief noch auf mechanischer Ebene, dass du halt wirklich sagen konntest, okay, du hast jetzt zum Beispiel eine Plattennadel und die überträgt dann die Vibration auf eine Membran mechanisch. Aber ja.
Das stimmt. Ich glaube auch so, die allerersten Amps, die es gab, waren ja auch Kombos. Ne? Also da war ja dann quasi Amp und Lautsprecher schon in einem drin und eben nicht so separat, wie man es heute kennt, mit Head und Speaker und allem.
Genau, das hat man dann einfach, wahrscheinlich war es so in den 60ern, wo du die großen Rockbands hattest. Also Jimi Hendrix zum Beispiel ist maßgeblich an dem Entstehen des Fullstacks beteiligt zum Beispiel. Also er hat, glaube ich, damals sogar 8-12er Boxen gespielt, die dann, oder nee, es war Pete Townsend. Auf jeden Fall so die Riege. Man hat damals gemerkt, okay, wenn wir alles in eins packen, wird es einfach zu schwer und zu unhandlich. Und da hat man das separiert. Und dadurch sind auch einfach neue Möglichkeiten entstanden.
Und man hatte früher diese riesigen Wände an Speaker und diese 8x12er Geschichten etc., weil halt einfach das noch nicht abgenommen werden konnte, weil es wahrscheinlich keine PA gab und dadurch laut genug war. Weil ist das nicht generell heutzutage obsolet, eine 4x12er Box, wenn du die eh nur mit einem Mikrofon abnimmst? Ich meine, vielleicht auf der Bühne natürlich, wenn du davor stehst, vom Spielgefühl etc., aber für den Zuhörer im Publikum, der hört ja eh ja nur einen Speaker, oder?
Genau, also im besten Fall ist die Venue so ausgestattet, dass jeder Musiker ausreichend Monitoring hat und die Leistung der PA vorne auch genug ist, um die Band vollends rüberzubringen. Das war aber vor nicht allzu langer Zeit. Ich würde sagen, vor 15 Jahren war das noch nicht der Standard. Da hattest du halt oft noch so diese Gesangsanlagen, wo du dann Powermixer irgendwo an der Bühnenseite stehen hattest und wo du die Anlage halt wirklich dem Sänger zur Verfügung stellen musstest, weil die nicht so wahnsinnig viel Leistung hatte. Daher kommt eigentlich diese Geschichte, dass man die großen Amps hat. Mhm. Ich kann es allerdings nachvollziehen, wenn du jetzt mit einer puristischen Rockband auf einer großen Bühne bist, dass eine 4-12er einfach Spaß macht. Mhm. Du bewegst schon anders Luft mit einer 4-12er Box, als du das jetzt mit einer Monitoranlage tust. Mhm. Ja. Aber im Endeffekt ist das auch Liebhaberei.
Also ja. ich find's insofern geil mit einer Box, weil dann gibt's kein FOH, der mich muten kann. Wie wenn ich einfach direkt mit dem FM9 direkt reingehe über XLR-Kabel. Dann kann ich nämlich schön beim Soundcheck auch schon die Leute nerven oder kann schon ein bisschen angeben und so. Deswegen mag ich Boxen. Aber ansonsten komme ich mit, ich meine, ich bin ja beides so ein bisschen auch gewohnt oder das Digitale mehr gewohnt, komme ich eigentlich auch mit beidem klar. Es ist ja auch, also jetzt, ich sag mal, zu 90% der Gigs, die ich spiele, ist keine Box auf der Bühne involviert. So.
Ja, und heutzutage, also so klassische Monitoranlagen werden auch seltener. Mittlerweile viele Bands haben ihr eigenes In-Ear-System mit dabei. Wenn du da mit deinem Modeler spielst oder Profiler, was auch immer, hast du halt einen sehr konstanten Sound. Also da kannst du halt wirklich sagen, zumindest mein Gitarrensound, den ich dann aus dem Proberaum mitnehme, wenn wir unser In-Ear-Rack mit eigenem Mixer haben, der ist auf meinem Ohr ziemlich konstant und das ist auch ein großer Vorteil, wenn du viel live gigst.
Absolut, gerade bei so großen Bühnen. Ich meine, wenn du jetzt so kleine Venues spielst, macht der Speaker auf der Bühne auch noch eine Menge für das Publikum.
Absolut, gerade die in der ersten Reihe, 100%, ja.
Auch so vom Volumen und vom Mittenspektrum ist das schon geil. Ja, aber wie gesagt, mittlerweile, ne, das wird immer weniger.
Ja, ich hatte vor einem Jahr eine Band in so einer 150er-Venue gemischt. Der Gitarrist hatte einen Vox AC30 und ich glaube einen Bogner Schiever mit einer 212er-Box dabei, also schon mächtiges Rig. Und ja, da musste man über die Anlage gar nichts machen. Also er hat auch ein ordentliches Brett gefahren, aber ja, das war dann quasi so seine eigene Beschallung, aber die Kommunikation hat gestimmt, deshalb hat das auch gut funktioniert. Ja.
Aber kann das jetzt mal aus FOH-Perspektive, das fände ich ganz interessant, kann das nicht auch zu Problemen führen, wenn dem FOH mehr und mehr Kontrolle weggenommen wird für den generellen Sound? So ähnlich wie beim Schlagzeug, dass wenn das Schlagzeug einfach von den Becken her, ich meine, das kenne ich aus der Metal-Szene, das ist ein Problem, womit ich gerade Megalive fast jeden Gig mit zu kämpfen habe, weil relativ kleine Bühne, relativ stark lauter Schlagzeuger, relativ laute Becken, die der hat, dass das für den FOH immer ein Kampf ist, weil er halt wenig Kontrolle drüber hat, was da passiert. Ist das dann nicht bei der Gitarrenwelt auch so, dass für den FOH es eigentlich am einfachsten und am angenehmsten ist, wenn er ein Signal bekommt, worüber er Kontrolle hat auch. Und eben die Einwirkung oder die Auswirkung, wie der Klang durch den Raum noch geht, durch die Boxen, wenn das mehr und mehr eliminiert wird. Ist das nicht für den FOH deutlich angenehmer?
Ja, total. Also in der perfekten Welt würde es als Live-Mischer kein Feedback geben. Man hätte eine komplett stille Bühne und könnte arbeiten wie im Studio. Es ist halt meistens nicht so, aber ja, das ist halt natürlich immer ein Faktor, weil sowohl Gitarristen als auch Bassisten, die können von der Bühne aus sehr schwer einschätzen, wie laut ihr Amp dann im Saal ankommt. Und das kann echt zu Problemen führen, wenn man da halt einfach nicht mehr runterregeln kann, beziehungsweise dann bei den Gitarren zum Beispiel, wenn es dann so im unteren Mittenbereich einfach dröhnt von der Bühne aus, dann kannst du den Sound schwerlich dann über die Anlage nochmal präziser rüberbringen, außer du fährst jetzt halt einen super lauten Sound. Aber ja, je leiser die Bühne.
Direkt noch eine Frage an Fabian. Ich meine, ist jetzt weniger mit den Speakern. Wir kommen auch gleich wieder zurück zu den Speakern, liebe Zuhörer. Keine Angst. Aber ich finde es gerade sehr spannend, weil Fabian, du arbeitest ja noch ziemlich viel mit Boxen auch auf der Bühne bei deinen Projekten. Wie machst du das denn dann von der Praktikabilität? Weil jeder Raum, weißt du ja auch, sagst du ja auch, ist anders. Jede Stage ist anders. Wie gehst du dann damit um, dass du eine Balance findest zwischen, okay, ich gebe jetzt was für den FOH vielleicht gut ist, aber sich gerade für mich nicht so wohl anfühlt, weil ich ganz gerne den Amp noch ein bisschen lauter hätte oder so. Wie gehst du denn dann rein praktisch aus der anderen Perspektive damit um?
Ja, eigentlich ist es super easy, weil ich mache die Box nicht so laut. Ich habe es ja separat, ich habe ja zwei Signalwege. Einmal ein mit IA, der geht dann zum FOH, damit kann er machen, was er will. Muss ja meistens nicht mehr viel machen. Und die Box ist tatsächlich nur für mich auf der Bühne und die brauche ich nicht so laut. Ich habe quasi so einen kleinen Mix aus In-Ear-Sound und die Box steht direkt neben mir, dass ich halt diesen Wohlfühlfaktor habe. Ich habe halt diesen Druck, ich spüre die Box, aber ich bin jetzt eh nicht der Typ, der dann ultra laut macht, weil ich brauche jetzt unbedingt die Box laut. Ist Quatsch. Die ist nur ein bisschen da und strahlt natürlich auch ein bisschen nach vorne ab. Aber wenn der FOH zu mir sagt, mach ein bisschen leiser auf der Bühne, habe ich da kein Problem mit. Ne? Ich muss jetzt nicht diesen Loudness-War spielen oder so. Das ist wirklich nur für mich auf der Bühne, um einfach ein bisschen mehr zu fühlen. Das macht mehr Spaß. Mir macht das mehr Spaß.
Ja, da kann ich direkt anknüpfen. Das ist bei mir aus der FOH-Perspektive auch ein großer Vorteil, einfach wenn der Gitarrist sich wohlfühlt. Also das ist eine, wenn die Band sich auf der Bühne wohlfühlt akustisch, macht sie eine gute Show und das hilft im Endeffekt auch mir. Deshalb bin ich da auch gar nicht so negativ, aber man muss halt gut kommunizieren können. Und das ist mittlerweile gar nicht mehr so das Ding. Also es gab noch so vor 10, 15 Jahren, da gab es dann halt noch so das Ding, dass dann halt irgendwie die Gitarristen meinen, ja, ich komme mit meinen 100 Watt und was der FOH vorne macht, ist mir eigentlich egal. Ich habe einen geilen Sound. Das ist mittlerweile gar nicht mehr so. Also da hat sich auch meines Empfindens nach in den Köpfen der Musiker einiges geändert, dass, dass es dann halt so ein Geben und Nehmen ist.
Mhm. Ja, es sollte auch nie das Ego im Vordergrund stehen da. Es geht ja um den Bandsound. Ne? Ich habe jetzt diesen geilen Gitarrensound. Ja. So what? Wenn der Rest scheiße klingt, bringt dir das auch nichts.
Ja. Also ich meine, das hat man ja eh immer seltener, dass man irgendwie diesen, diesen Beef zwischen FOH und Musiker hat. Das hatte man vor 10, 15 Jahren, finde ich, noch viel mehr, weil halt eben, glaube ich, eben da zwei große Egos aufeinander getroffen sind. Vielleicht auch in beiden Bereichen noch Generationen, die halt eben auch große Egos haben. Mittlerweile ist das ja wirklich deutlich professioneller. Man arbeitet mit zusammen. Gibt manche FOHs, da denke ich mir, ja geil, ich bin immer froh, wenn die mit uns spielen oder wenn man es mit denen macht, so, weil man ja auch, es wird Teil von der Band auch. Können wir können mal eine FOH-Folge machen, generell mal auch mit Jarell, wo wir mal über FOHs sprechen, wo wir da mal ein bisschen negative Erfahrungen wieder zeigen, weil, oh Gott, ich hatte vor ein paar Monaten eine Show gehabt mit einem FOH, dem hätte ich an die Gurgel gehen können. Aber das heben wir uns mal auf.
Ich glaube, die Erfahrung, die hat jeder von uns schon mal gemacht, dass es halt FOHs gibt, wo man denkt, sich denkt so, boah, den will ich am liebsten immer dabei haben und welche, wo man denkt so, man kannst du nicht deinen Job wechseln.
Ja, schlimm. Ja. Nicht Front of House, Front of Hurensohn. Oh ja, jetzt kriegen wir wieder einen Explizit in unserem Podcast. Oh Gott, jetzt kommt der Assi wieder in mir raus. Nee, wir gehen wieder zurück zu den Speakerboxen, bevor der Assi Justin noch weiter rauskommt. Das ist die Box fürs Leben.
Die erste Folge mit dem FSK 18 Badge.
Ja, genau.
Leider nicht die erste.
Trust nee, stimmt, ist nicht die erste.
Genau, wir waren bei den Speakern angekommen, wir waren ein bisschen in der Geschichte angekommen. Ich glaube, könnte mir vorstellen, großer Wendepunkt für Speaker sind wahrscheinlich die 60er und die 70er. Ich könnte mir vorstellen, dass da, du hast ja schon eine Firma angesprochen, Celestial hochkam. Wie hat sich das denn da weiterentwickelt mit den Speakern?
Genau, also eine Limitierung war lange Zeit einfach die Belastbarkeit von den Speakern. Also die frühen Celestial Speaker aus der Ära kommt auch der heutige Greenback noch. Die hatten so 20, 25 Watt. Wenn du da jetzt mit einem 100 Watt Amp drauf eintrischst, ja, also wohlgemerkt in der 412er Box hast du dann eine Belastbarkeit von 100 Watt für die ganze Box, wo man sagt, okay, mit einem 100 Watt Plexi müsste er eigentlich gehen, aber wenn man den Plexi voll aufreißt, dann macht er nicht mehr 100 Watt, sondern eher so 150, 160 Watt, weil, ist vielleicht auch nicht uninteressant in dem Thema, Röhrenamps sind meistens mit der Leistung so angegeben, dass sie quasi nach der unverzerrten Leistung bemessen werden. Also der Plexi, der macht unverzerrt schon 100 Watt. Und dann kommt der verzerrte Teil und da geht es nochmal richtig ab. Also da wurden echt viele Speaker durchgeboostet. AC/DC, die haben oder hatten immer noch einen eigenen Tech dabei, der halt regelmäßig die Röhren von den Top-Teilen gewechselt hat, weil die einfach jede Show voll aufgedreht waren und auch regelmäßig Speaker getauscht hat, weil die halt noch sehr oldschool unterwegs sind. Genau. Von dem Punkt aus, die Amps wurden größer, also hat man auch stärkere Speaker gebraucht. Und aus der Ära ist auch noch einer der, ja, vielleicht nicht bekanntesten, aber vielleicht sogar meistgespielten Speaker, und zwar der G12T75. Der ist nämlich in den Marshall Standardboxen verbaut. Der 1960, die auf fast jedem Festival und fast jedem Proberaum steht, und der 1936, die quasi die 212er Version ist.
Wie hieß der nochmal? G12?
G12T75.
Ah, könnte ja fast eine Ibanez-Gitarre sein.
Der irgendwie
Speaker. Exakt, ja. Und das ist halt auch so ein, also das ist auch kein Speaker, wo jetzt die Gitarristen sagen so, oh ja, das ist jetzt, ich spiele am liebsten G12T75. der hat halt schon, also der hat seine Belastbarkeit, der hat, wie der Name schon sagt, 75 Watt Belastbarkeit, den kriegt man nicht kaputt. Der hatte aber klangliche Eigenheiten. Also vor allem für mich hat er eine Überbetonung im Bass und hat er auch ein Mittenloch. Mhm. Und ja, also ist nicht mein Lieblingsspeaker, ist aber sehr verbreitet. Deshalb ist er auf jeden Fall zu nennen. Und es gibt auch viele, die mögen den.
Der ist in den klassischen Marshall-Amps-Boxen drin, meinst du?
Genau, ja. Also die gibt's in verschiedenen Ausführungen, aber so die Standard-Marshall-Box, die hat noch diesen G12T75 drin. Ich habe auch interessanterweise letztens erst mit dem Carsten Stepanovic einen Austausch gehabt.
Ja, Carsten,
guter Mann. Genau, alter Kollege. Und der meinte so, ja, der Speaker ist eigen, aber ist für mich auch so eine Art Referenzpunkt, weil der einfach überall vorhanden ist. Und das finde ich eigentlich ein ganz gutes Argument.
Okay, ja.
Und ich habe auch schon Bands auf der Bühne gehabt, die dann halt beim Festival gesagt haben, ja, ich nehme die Marshall-Box, da weiß ich so ungefähr, was ich bekomme. Ja, also Daseinsberechtigung auf jeden Fall. Der hat
quasi ein Standard, der sich durchgesetzt hat dann. Ne?
Ja, also er hat Millionen Menschen glücklich gemacht, zumindest als Zuschauer und Zuhörer, von daher.
Ich glaube, das ist auch ein Speaker, der besser klingt, wenn du ihn wirklich sehr laut fährst, habe ich mal gehört. Ne?
Mhm. Das ist gut möglich. Also ich habe ihn tatsächlich letztens auch in einer 2-Zwölfer-Box mit einem relativ kleinen Gehäuse verbaut und da hat er mir wesentlich besser gefallen als in der 4-Zwölfer. Okay. Genau.
Ganz kurz, wo macht denn das einen Unterschied? Also warum ist da ein Unterschied zwischen 2-12 und 4-12? Weil, also hat es dir dich besser gefallen, weil die Summe von vier von denen dann vielleicht too much war? Oder hast du das gar nicht jetzt aus dem Raum heraus gehört, sondern weil du den Mikrofon, du hast ja gesagt, du warst im Proberaum, ne? Also hast du es wahrscheinlich im Raum gehört. Also könnte der Unterschied sein, warum das für dich von deiner Wahrnehmung besser war, weil vielleicht bei einem 2-12er weniger Volumen, weniger Masse, weil halt weniger Lautsprecher da sind. Könnte das den Unterschied machen? Oder hat das wirklich konstruktionell einen Unterschied, dass wenn vier Lautsprecher irgendwo drin sind, sich so viel im, keine Ahnung was, im Klangverhältnis verändert?
Ja, also bei dem Lautsprecher jetzt im Speziellen ist für mich diese Überbetonung im Bassbereich ein bisschen nervig. Und die summiert sich natürlich, wenn du dann vier von denen in einer 4-12er-Box mit einem relativ großen Volumen hast. Weil Volumen improved die Basswiedergabe, ist aber nicht immer gewünscht. Deshalb zwei von denen in der Kiste, die dann doch ein bisschen flacher ist, haben mir ein bisschen besser gefallen, weil das einfach die Bässe so ein bisschen gezügelt hat und die Mitten da ein bisschen mehr hat vorstechen lassen. Weil für mich persönlich sind die Mitten das Wichtigste im Gitarrensound.
Mhm. Mhm. Klar.
Das ist auch immer so ein Argument, 4x12 gegen 2x12. Ne? Weil 2x12 ist halt immer mittiger. Ne? Das ist einfach so.
Und halt ein bisschen kontrollierter. Also, wie schon erwähnt, so ein 4x12, die ist auch schon ein Erlebnis. So, also wenn man die Rahmenbedingungen hat, eine zu fahren, why not? Aber auf kleinen Bühnen, allein schon der Transportmöglichkeiten halber und so, ist eine 2-12 auch eine super Sache.
Aber warum ist dann in der Bassbox oft nur ein Speaker manchmal drin? Oder du hast halt diese ganz großen Speaker? Das ist halt einfach, weil die Größe nochmal vielleicht Auswirkungen darauf hat, wie der Bass klingt oder wie die Bassfrequenzen durchkommen?
Da müssen wir ein bisschen drauf eingehen, dass Speaker nicht nur der Durchmesser sind, sondern da auch andere Parameter in der Konstruktion wichtig sind. Und Gitarrenspeaker, die haben jetzt zum Beispiel keinen sonderlich großen Hub. Das heißt so, der Weg, in dem sie schwingen, der ist relativ limitiert, was auch dafür sorgt, wie sie klingen. Und bei Basslautsprechern, die sind halt auf eine gute Basswiedergabe natürlich spezialisiert und vor allem auch eine hohe Impulsfestigkeit. Das heißt, wenn da ein Bassist voll reinslappt, dann muss der Speaker das mit dem Hub auch beziehungsweise mit der Auslenkung auch abkönnen. Und deshalb finde ich das sehr schwer zu vergleichen. Also ein 12-Zoll Bassspeaker klingt ganz anders als ein 12-Zoll Gitarrenspeaker zum Beispiel. Bassisten benutzen zum Beispiel auch sehr gerne 10-Zoll-Speaker. Mhm. Einfach, weil die in der Abstimmung, wie Bassboxen nun mal abgestimmt sind, einfach sehr präzise sind, aber trotzdem keine Tiefe vermissen lassen. So ein 15-Zoller, der hat in der Regel naturgemäß auch einfach ein bisschen mehr Luft, die er bewegt, kann aber manchmal einfach ein bisschen unpräzise sein, wo du dann im Bandgefüge einfach ein bisschen viel Matsch hast.
Ja, verstehe ich. Ja. Nochmal zurück zu diesem G13, T80, G12,
RGA, TX 370,
Das war's, G12, T70, ne?
G12T75, genau.
Hat der noch einen anderen Namen? Weil jetzt ist das ja zum Beispiel so, beim FM9 habe ich dann so eine Liste an Boxen, die ich auswählen kann, und dann ist hinter diesen Boxen noch eine kurze Bezeichnung für welche, wie die mikrofoniert sind oder was für Speaker drin sind oder so. Greenie 161 ist dann so ein Ribbon-Mikrofon mit dem Greenback, aber hat der noch einen anderen Namen? Weil der sagt mir gar nichts, G12T75.
Das kann sein, dass sie den dann irgendwie T75
vielleicht T75 nennen, einfach nur.
Ah, okay.
Ja, das ist ja immer so ein bisschen verklausuliert, dass sie da nicht mit Celeste
spielen. Ja, ja. Aber das ist auch ein Celestion-Speaker, dieser G12T75.
Genau, ja. Und wir müssen auch mal gucken, dass wir dann irgendwann, aber wir machen erstmal die Celestion-History so ein bisschen durch, dass wir dann noch auf andere Hersteller zu sprechen kommen. Klar.
Nur mal kurz fürs Verständnis. Das heißt, das sind einfach verschiedene Modelle. Ein Greenback ist ein anderes Modell, dieser G12 ist anders. So wie, keine Ahnung, was Ibanez ihre RGAs und ihre S-Serie haben, quasi wie, oder wie, keine Ahnung, was Gibson hat, die Les Paul und die Explorer, hat Celestion quasi verschiedene Modelle von einem Speaker. Also es sind immer noch dasselbe Ding. Es ist eine Gitarre, aber verschiedene Modelle. Es ist ein Speaker, aber verschiedene Modelle. Und da gibt es dann die Greenbacks. Es gibt diesen G12T75 und was war noch? Dieser V30. Vintage 30, ja, genau. Ja.
Okay. Ja, genau. Glaub, da kann man...
Magnettyp, da müssten wir auch mal drüber sprechen, glaube ich. Ne?
Ja.
Was für ein Typ?
Den Magnettypen.
Magnettypen. So, das ist dann auch nochmal, da kommen wir dann tiefer in die Konstruktion der Lautsprecher rein. Genau.
Ich bin gerade wieder voll, ich liebe diese Folge mit Jeff Hollywood, weil ich bin gerade wieder voll im Wissenswahn. Das heißt, ist dann der Magnettyp das, wo die sich quasi unterscheiden, wie wo man sagen kann, bei einer Gitarre, okay, die eine Modell hat die Form, das andere Modell hat die Form und ist ein bisschen dicker, ein bisschen dünner, ist dann quasi so der Magnettyp das, wo man sagt, okay, das ist, oder wo ist denn da der Unterschied zwischen einem Greenie oder der genaue Unterschied zwischen dem Greenie und dem G12?
Dann gehen wir noch mal ein bisschen tiefer rein. Also so ein Lautsprecher, wer mal irgendeinen defekten Lautsprecher hat und den es interessiert, nehmt den ruhig mal auseinander. Schnappt euch einen Cutter und zieht da einfach mal zieht da einfach mal das Ding auseinander, um zu sehen, wie das funktioniert. Also du hast bei einem Lautsprecher einen Magnetkern. Da hast du verschiedene Magnettypen, die du benutzen kannst. Du hast um diesen Magnetkern rum oder in diesem Magnetkern selbst hast du einen Luftspalt, wo die Schwingspule drin sitzt. Die Schwingspule ist zum einen elektronisch verbunden, dann am Ende des Tages mit dem Amp, zum anderen mechanisch verbunden mit der Membran. Und die Membran kannst du auf 100.000 verschiedene Wege herstellen. So, also da gibt's verschiedenste Materialien, verschiedenste Formen, und dann halt noch so Geschichten wie die Riffelung, die drin ist. Dann gibt's die Kalotte, die auf der Membran sitzt, mittig über der Schwingspule, die groß sein kann, die klein sein kann, die dick sein kann, die leicht sein kann, alles. Die Schwingspule kannst du auch in verschiedenen Ausführungen machen. Dann hat die ein anderes Gewicht, dann schwingt der Speaker anders. Also was ich damit sagen will, wir haben ein elektromechanisches System, was relativ komplex ist und wo man an relativ vielen Punkten Einfluss drauf nehmen kann. Okay. Zum Beispiel gibt es auch noch die Sicke, die den Rand der Membran mit dem Korb verbindet, dass sie quasi geführt wird, aber trotzdem noch schwingbereit ist. Und das ist im Gegensatz zu HiFi und PA-Lautsprechern bei Gitarrenlautsprechern oft mit Papier ausgeführt. Und das macht auch nochmal viel am Klang. Also ich würde es nicht auf einen Faktor abwälzen, was jetzt den Sound eines Speakers aufmacht. Das ist halt einfach eine grundsätzliche Designentscheidung. So. Also haben wir zum Beispiel eine leichte Membran und dafür ein bisschen schwächeren Magneten, oder nehmen wir einfach einen fetten Magneten und eine dicke, schwere Membran und haben halt einen komplett anderen Sound.
Ah, das heißt, es ist quasi, um mal wieder so ein bisschen die Relation zur Gitarre zu bringen oder den Vergleich zu bringen, quasi bei der Gitarre haben wir die Hölzer, die Auswirkungen haben können, wir haben die Pickups, was für eine Brücke etc. Wir haben ganz viele einzelne Parameter, die wir verändern können, die eine Gitarre ausmacht, und genauso haben wir das in Speakern auch. Was für eine Kajotte, was für ein Material von der Membran, was für ein Magnet etc. etc. Interessant. Aber weiß man dann zum Beispiel, dass jetzt Greenbacks immer so dasselbe ist, oder gibt es dann auch nochmal Greenbacks, die haben dieses Material in der Membran, und Greenbacks, die haben dieses, oder?
Ja, also da gab's also bei Greenbacks, das ist so, das hat so ein bisschen was von Briefmarkensammlern, finde ich, die Fangemeinde, weil da gibt's Greenbacks, die gibt's halt so lange, dass es da halt auch wie bei Fender Pre-CBS gibt's da die Pre-Roller Greenbacks, die halt noch aus der guten alten Zeit stammen. Und natürlich wurde da, wenn du halt so ein Produkt hast, was über Jahrzehnte lang gefertigt wird, gibt es da immer Veränderungen im Material und damit auch Klangunterschiede. Aber was dann gut ist und was schlecht, das ist dann persönliche Präferenz. Ja. Also zum Beispiel beim Vintage 30, da war der große Aufschrei, als die Produktion nach China gegangen ist. Und da gab es tatsächlich auch, würde mal sagen, kleinere konstruktionstechnische Unterschiede, dass sie zum Beispiel für die Kalotte ein anderes Material benutzt haben als bei den englischen. Und das hat dann mutmaßlich dazu geführt, dass du einfach in der Hochtonwiedergabe einen anderen Charakter hattest. Also wer sich so ein bisschen unterhaltsam Content dazu anschauen will, der Glenn Fricker, wie heißt sein Kanal, ich weiß nicht,
Spectre
Sound Studios oder so, ja, der hat sich da herrlich drüber aufgeregt, über den Unterschied zwischen USA und zwischen England und China Celestions. Mhm. Für mich persönlich, ich mag auch die China Celestions, um ehrlich zu sein.
Die sind teilweise also auch sehr beliebt, ne?
Die sind sehr weit verbreitet auch. Mhm. Und das ist trotzdem ein guter Speaker. Es ist natürlich halt echt Geschmackssache. Wenn man jetzt einen Sound hat, der sehr genau das betont, was diese Speaker dann anders macht, also so diesen oberen Mittenbereich, wenn man da jetzt einen High-Gain-Sound fährt, der da einen besonderen Grind hat, da kann das natürlich kriegsentscheidend sein. Für mich, also ich habe beide Varianten, ich mag auch beide.
Super spannend, weil man, da kann man ja auch, also sehr viel Wissen wieder, ich sag mal, raus, wie gesagt, das ist ja so eine neue Welt für mich, aber ich glaube, das Wissen ist da auch halt eben wichtig, um zu wissen, wie man damit umgeht. Weil klar, gibt es da Unterschiede wahrscheinlich, aber wenn du einfach weißt, okay, das ist ein chinesischer Greenback, dann weiß ich vielleicht, dass ich meinem EQ ein bisschen das und das anpassen muss oder hier ein bisschen aufpassen muss vom Soundgefühl her. Das heißt, das Wissen ist da halt einfach auch sehr essentiell und wichtig. Krass, das ist so.
Ja, das ist
ja
super spannend.
Also ich warne auch davor, dann verzweifelt nach dem Heiligen Gral zu suchen. Weil wenn man mit seinem Sound über ein China Celestion total unzufrieden ist, wird das bei einem englischen Celestion dann wahrscheinlich nicht 180 Grad die Wende machen. Man sagt so, that's mine. Da würde ich sagen, dann probier doch mal was ganz anderes. Dann
also der Unterschied ist schon da, aber der Hauptsound sind dann noch mal größere Parameter, wie was für Amp,
genau, also auch
ob du Gitarre geübt hast, natürlich auch.
Ja, das ist der wichtigste Faktor.
Ja, also du kannst die tighteste Box auf der Erde haben. Wenn deine rechte Hand einfach ein bisschen sloppy ist, dann wird das keine Box der Welt korrigieren. Das ist natürlich auch wahr.
Ja. Okay, cool. Jetzt hatten wir ein bisschen Aufbau. Wir hatten jetzt Celestion gehabt. Wie würden wir jetzt weiter gemacht? Sind mal sich nochmal andere Speakerboxen oder Firmen anzuschauen? Das hattest du ja schon mal angeteased gehabt.
Genau. Also die Celestion-Story, die kann man kurz fortführen. Es kam dann nach dem G12T75 kam dann der Vintage 30 quasi so, um alles wieder gut zu machen, was der T75 uns angetan hat. Der ist einfach, der Vintage 30, der ist sehr mitten ausgeprägt. Der hat auch nochmal so einen kleinen Peak in den Hochmitten, was den dann nochmal ein bisschen aggressiv macht, wenn man mit 4-Gain spielt. Und der ist beim Low-End einfach sehr tight. Also das, was an Bass rauskommt, das ist sehr straff und sehr perkussiv.
Von dem hört man auch viel, von diesem Vintage.
Genau, ja, also das ist eigentlich beliebt. Der Metal- und Rock-Speaker.
Ja. Ich habe in meinem Leben noch nie jemanden sagen hören, oh, ein G12T75, aber so ein Vintage 30.
Der hat einfach keine Lobby, so, ja.
Es klingt ein bisschen so, als wenn du so einen Oldtimer bewirbst.
Ja. Es hat früher auch niemand gesagt, so, ja, boah, der, hast du gesehen, der spielt Marshall Valve State und irgendwie so in der Death-Metal-Szene sind das die Amps. Das ist halt wirklich der Shit, den die halt wollen. Ja, wie sich die Dinge so entwickeln. Genau, dann kam der Vintage 30. Es gab danach noch Speaker, also ich glaube, wir so Celestion haben wir jetzt mal grob abgehandelt. Mhm. Ja, es gibt noch andere Hersteller. Es gibt noch Jensen, es gibt noch Eminence, es gibt noch WGS. Da macht es auf jeden Fall Sinn, auch mal lang zu schauen, weil zum Beispiel Jensen hat auch so für den Metal-Spieler ein paar sehr interessante Modelle. Und wenn man sagt, boah, das mit dem Vintage 30, das ist irgendwie, bin ich nie so ganz warm geworden, anstatt dann halt nach alten englischen Vintage 30 zu suchen, vielleicht einfach mal, keine Ahnung, Jensen Tornado oder sowas auszuprobieren.
Sind die dann eher amerikanisch oder wie?
Ja.
Gibt es also, auch deutsche?
Nicht, dass ich wüsste. Also es gibt Boxen, die in Deutschland gebaut sind, aber die sind auch meistens mit amerikanischen oder englischen Speakern.
Achso, das heißt auch so, wenn jetzt eine Firma wie Engel zum Beispiel Engelboxen machen, dann sind die Speaker, sind Celestial. Dann immer noch Dritthersteller wie Celestial.
Genau, also das sind meistens Celestial. Engel hat damals, das haben sie mittlerweile nicht mehr, nochmal ein spezielles Modell von Celestial anfertigen lassen, der hieß glaube ich V60, der dann halt nochmal eine besondere Abstimmung erhalten hat. Genau, aber auch Diezel, die verbauen alle, ja, Celestion, Eminence, ne? Genau, sowas, aber
also da bleiben auch dann die Firmen, sag ich mal, dem Standard treu und da gibt's jetzt nicht wirklich viel Firmen, die Innovation wagen, die dann sagen, ah komm, wir machen jetzt nicht nur Boxen, sondern wir machen jetzt auch unsere eigenen Speaker oder so. Da ist das schon mal auch mal vorgekommen, weil jetzt, keine Ahnung, was Laser
Also das gibt's schon, dass dann da ein Aufkleber drauf ist, wo dann steht irgendwie, da fällt es mir jetzt schwer, einen Namen zu nennen, aber wo dann halt irgendwie steht, ja, irgendwie Special Design und sonst was. Es sind aber oft OEM-Speaker, die dann vielleicht auch mit einer besonderen Präferenz des Herstellers gefertigt wurden. Aber ja, ich denke, das sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. Also entweder du hast halt eine Schreinerei und baust geile Boxen oder du hast halt eine Speaker-Firma und tunst da halt an deinen Pappen rum. Mhm. Das ist für mich schon okay. Also die Amp-Hersteller, die bauen auch ihre Röhren nicht selbst. So, da gibt's halt Spezialisten für.
Auch mal eine Folge. Röhren können wir auch mal drüber
reden. Ja. Uiuiui, das wird ein Rabbit Hole.
Ja. Wie ist es denn? Ich hatte gerade noch eine Frage gehabt, jetzt ist sie mir kurz entfallen, aber was ich fragen wollte ist, genau, wer ist denn so die Nummer 2 von den Boxenherstellern? Ich glaube, Celestion ist wahrscheinlich der Marktführer, klingt jetzt zumindest so, dass mit Celestion überall drin ist und Celestion so am liebsten, beliebtesten ist. Welche Firmen kommen denn so danach, die man so kennen sollte oder auf dem Schirm haben sollte?
Also ich habe da jetzt keine genauen Zahlen, aber aus dem Bauch raus würde ich sagen, Platz 2, da streiten sich Jensen und Eminence drum. Mhm. Also Eminence auch ein englischer Hersteller, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es englisch oder amerikanisch ist, aber auf jeden Fall ein Hersteller mit einer sehr langen Tradition, der auch wie Celestion in sehr vielen Bereichen tätig ist. Und Jensen, alter amerikanischer Hersteller, in sehr, sehr vielen Fender Amps sind Jensen Speaker verbaut, die auch maßgeblich zu diesem Soundcharakter beitragen. Und auch echt Firmen, die ein bisschen was wagen. Also Eminence hat jetzt einen Speaker mit Christian Kohle in Kooperation rausgebracht, den Carnivore. Der ist jetzt gerade erst released worden. Mhm. Der ist wohl so ein bisschen aufgemotzter Vintage 30, also Vintage 30 Gene, aber halt so ein bisschen mehr Grit und ein bisschen mehr Punch halt für den Metal-Spieler nochmal ein bisschen optimiert. Und Jensen hat auch total spannende Sachen, finde ich, im Programm. Also die haben einen Neodym-Speaker, wo wir wieder so ein bisschen bei den Magneten sind. Das
sehr leicht, ne?
Genau, Neodym ist halt einfach sehr leicht.
Ja, die kenne ich auch.
Genau, da das ist halt, wir Gitarristen, wir werden auch nicht jünger. Wenn du da eine Box hast, die dann da in Summe einfach 10, 15 Kilo weniger wiegt,
ja,
bist du da schon froh drum.
Mhm. Ich habe auch, ich habe hier von Divi Mark habe ich eine Box stehen. Genau, da sind diese Neodin drin, die sind ziemlich leicht.
Genau, ja, also von Divi Mark ist das ja auch das absolute Trademark, dass die halt super leichtes Zeug bauen. Also da bin ich auch jedes Mal ein bisschen fassungslos, wenn ich die Boxen anhebe, weil das halt wirklich leichter als ein Getränkekasten ist.
Ja.
Genau.
Macht das klanglich einen riesigen Unterschied? Oder ist das sowas, wo du sagen würdest, Puristen behaupten, da würde man was hören?
Da kann man sich drüber streiten. Also im AB-Vergleich wird es sicherlich Unterschiede geben. Ich denke aber, dass die Technik da mittlerweile so weit ausgereift ist, weil die Dinger im PA-Bereich auch schon seit etlich vielen Jahren verbaut werden, dass man das relativ gut designen kann, dass die Dinger auch schön nach Gitarre klingen.
Mhm. Fabian hat gerade einen Punkt gehabt, genau, das ist auch eine interessante Frage. Wie sehr hat denn das Gehäuse einen Einfluss auf den Klang? Weil ich weiß, da gibt es ja auch dann verschiedene, ja, ich lasse dich erstmal trinken und laber weiter, da gibt es ja auch verschiedene, Engel haben ja, glaube ich, so ein ganz bestimmtes Gitter auch und irgendwie die Geschichten. Was ist denn da so
krass? Also, wie viele Details da wichtig sind, ne?
Immer wieder. Genau, also das Gehäuse hat einen großen Einfluss. Das wird oft unterschätzt, dass man sagt, okay, ich nehme da meine 170 Euro für 12er Box und baue mir da Vintage 30 rein und dann habe ich ja theoretisch eine Mesa-Box. Dem ist nicht so. Also ein Gehäuse ist Schreinerhandwerk im weitesten Sinne. Du kannst verschiedene Materialien nehmen. Du kannst ganz billig aus MDF so eine Box bauen. Dann ist das Gehäuse sehr steif. Was im HiFi-Sektor zum Beispiel sehr beliebt ist. Für den Gitarrensektor will man aber, dass die Box auch so ein bisschen Sachen macht, die sie eigentlich nicht machen soll. Also dass das Gehäuse dann halt auch so Resonanzen hat, die dann halt den Sound in eine gewisse Richtung färben. Und ja, da wird zum Beispiel Multiplex sehr gern benutzt, weil es zum einen sehr robust ist, zum anderen halt noch ganz gut Schwingeigenschaften hat. Also nicht zu Multiplex, resonant, nicht zu
tot. Multiplex ist ein Material, oder wie?
Genau, Multiplex ist eine mehrschichtige Holzplatte. Also da hast du quasi mehrere dünnere Holzschichten übereinander verleimt. Und vor allem sind die dann immer abwechselnd von der Faserrichtung verleimt. Also du hast dann quasi die Fasern pro Schicht immer über Kreuz.
Verstehe.
Und das macht die halt echt sehr robust. Wenn du jetzt ein massives Holzstück hättest bei einer Box, da läufst du in Gefahr zum einen, dass es sich verzieht, zum anderen, dass es dir dann halt irgendwann, wenn die Box mal die Bühne runterfällt, das dann einfach bricht.
Good point. Habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Ja. Stimmt. Ja. Weil klar, wenn es regnet auf der Bühne oder so, das heiß ist, Holz interagiert ja auch mit sowas. Oder genau, wenn es irgendwie runterfällt, das dann bricht. Stimmt, Boxen sind relativ robust. Ja, interessant.
Genau, also sind schon Touring-Tiere. Und ja, also übers Holz kann man ewig viel philosophieren. Ich will jetzt nicht alle Holzarten aufzählen, die da jetzt verbaut werden. Aber es gibt sogar wenn du denselben Baum hast, aus dem, oder ich sag mal, dieselbe Baumart, aus dem das Multiplex gefertigt wurde, da gibt's da halt auch, und dieselbe Plattendicke hast, da gibt's halt auch immense Qualitätsunterschiede und konstruktive Unterschiede.
Die auch eine Auswirkung auf den Sound haben können. Also ist das dann auch so wie bei der Gitarre, dass es, keine Ahnung was, Mahagoni-Boxen gibt und Ebenholz-Boxen und Erle und keine Ahnung was.
Pine, ja, also das ist jetzt, also ich habe tatsächlich noch eine alte Framus-Box, die komplett aus Bubinga ist.
Geil, schönes
Holz. Ja, das war so ein Sondermodell von denen und will keiner mehr haben, weil die sackschwer ist, also die nimmst du auf keinen Gig mit, aber ja, da hast du halt so einen Nerd wie ich, der dann, ja, der dann mit so einem Ding dann umzieht. Ja, genau. ja, auch sowas gibt's. Also, genau, erstmal konstruktiv macht die Konstruktion der Box einen riesen Unterschied. Wo ich das auch krass gemerkt habe, zum Beispiel, ist bei Engelboxen, dass die halt echt so designt sind, dass die ein krasses Low-End haben. Ich weiß nicht genau, wie sie es machen. Also Engelboxen sind super massiv. Aber da ist mir aufgefallen, dass du halt echt mit einer Standard-Vintage 30 bestückten Engelbox 212er, dass die halt ein Low-End macht, was dir halt die Nägel aus der Wand zieht.
Low-End heißt, Low-End heißt, dass weniger Bass drin ist oder dass viel Bass drin ist?
Dass viel Bass drin ist.
Okay. Ja. Diese ganzen High-Pass, Low-Pass, Low-End, ach, ich komme da immer durcheinander.
Genau, also du kannst, beziehungsweise das wird auch in der Praxis so gemacht, eine Box wird auch getuned über die Abmessung. Also, dass du sagst, okay, du hast den Innenraum von der Box und da gibst du halt bestimmte Resonanzfrequenzen mit, wo sie halt besonders laut oder präsent sein soll. Und so legst du die Maße der Box aus. Das ist halt auch ein wichtiger Faktor. Ja, Openback, Closedback, 412er, 212er, macht alles einen Unterschied. Also es ist halt auch persönliche Präferenz zum Beispiel.
Da muss man wirklich ausprobieren. Es macht so viel auch aus dem Gesamtsound aus, ne? Wenn du das ist der Wahnsinn.
Ich kann mir auch sehr vorstellen, man muss seine Box auch echt erstmal kennenlernen. So wie man seine Gitarre und sein Amp kennenlernen muss, macht es auch, glaube ich, Sinn, mal richtig zu checken, okay, was für Frequenz hat eigentlich meine Box oder was für eine Charakteristik hat meine Box? Ich kenne das so ein bisschen von Monitorboxen. Als ich mir mal ein bisschen professionellere Monitorboxen geholt hatte, wurde mir auch gesagt, find mal heraus, wie die so ticken, damit du, wenn du mal was mischen solltest, was ich ja jetzt nicht mehr groß tue, aber dass wenn man was mischt, dass man halt einfach weiß von der Charakteristik, okay, meine Boxen sind sehr alle anfällig in dem Frequenzbereich etc. Da gibt's aber auch so Tune-Mechanismen, da hat mir letztens der gute Erik, der Angestellte von Band Kills, man kennt ihn vielleicht aus dem 13-Seiten-Podcast, hat mir was gezeigt, da war ich bei ihm, weil ich mich so einmal in der Woche mit ihm treffe auf Käffchen trinken, so ein Mikrofon, was er in die Mitte von seinen, zwischen seinen Boxen hält, nochmal mit so einem Gerät verbunden und das tunt dann, feintunt dann wohl nochmal die Boxen, weil er die ganze Zeit ein Brummen hatte. Beziehungsweise wir hatten ja auch jetzt in unserem Discord ja auch irgendwie, ich habe es nur kurz irgendwie gesehen, eine leichte Diskussion bezüglich Störgeräuschen, Boxen etc. etc. Also da gibt's ja auch dann ganz viel, was eben den Einfluss auf Klang haben kann, die Elektronik auch, vielleicht wie das verbunden ist und so. Ja, wobei Gitarrenboxen sind passiv,
oder? Genau.
Ja, genau. Ja. Was macht das für? Gibt es aktive Gitarrenboxen?
Ja, die gibt's. Das sind aber meistens Boxen, die dafür designt sind, mit Modellern zusammenzuspielen. Also das sind auch im Gegensatz zu den Oldschool-Dingern, über die wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, sind das Full-Range-Boxen, die dann tatsächlich einen Hochtöner und eine Frequenzweiche verbaut haben. Und so das volle Spektrum.
Genau. Ach, das sind diese, wie heißt die, FR-Boxen oder
genau,
so?
Genau, also das hatte ich bei uns, um mal so ein bisschen Werbung für den Discord zu machen, da habe ich ja auch mal so einen kurzen Rant drüber abgehalten.
Ja, stimmt. Ja, genau.
Dass ich das halt so ein bisschen blödsinnig finde. Also klar, Marketing. wenn man jetzt sagt, ich bin jetzt Wohnzimmerspieler und ich will da halt eine Box haben, die aussieht wie ein Amp, dann kann ich mir so eine Freedman, ach Mist, jetzt habe ich den Namen genannt, egal, dann kann ich mir einen Freedman oder eine Line 6 oder eine andere Box, genau, kann ich mir natürlich hinstellen, aber im Endeffekt sind diese FR-Boxen, Full Range Flat Response, das ist auch das Ziel von jeder PA-Box, das zu machen, Full Range und Flat Response. Und das ist halt so ein bisschen Marketing für Gitarristen. Ja, also es ist nichts groß anderes, als es jetzt eine gescheite PA-Box auch machen würde.
Weil ich das gehört habe, es geht darum, dass man einen so neutralen Sound wie möglich bekommt, ohne eine Charakteristik von der Box, dass man gerade im digitalen Bereich, wenn du Boxensimulationen hast oder so, dass du halt das am besten oder den Sound des Amps am besten wiederbekommst.
Genau, also dein FM9 und dein Camper, die sind ja dafür designt, über eine möglichst neutrale Box wiedergegeben zu werden. Also Studiomonitore, PA-Lautsprecher oder auch dein In-Ear-System. Und wenn du das dann über eine Gitarre, also auch wenn du die Speaker-Sim ausschaltest, wenn du das über eine Gitarrenbox spielst, nimmst du dir viel von der Flexibilität weg und vielleicht auch viel von dem Potenzial, was dein Gerät eigentlich hat.
Ja, da merkt man auch wieder, wie unheimlich wichtig der Speaker oder die Box auch für die Tonfärbung ist. Ne?
Absolut, ja. Das weiß ich auch.
Sowas von wichtig.
Habe ich auch, das hast du, Fabian, sehr schön, fand ich, wann war das letztes Jahr, als wir beim Horst Keller waren, ne?
Ach
in seinem VIP-Camp. hast du das sehr schön demonstriert mit verschiedenen Boxen von dem Tonex, den du gezeigt hast. Da ist mir auch nochmal aufgefallen, was das für einen Unterschied macht, ja, wenn du denselben Amp, aber andere Boxen, das ist krass, das ist echt heftig.
Tag und Nacht. Und da bin ich auch mit mir so ein bisschen am Struggeln, da zu suchen. Vielleicht gibt's ja doch mittlerweile etwas, was das besser kann. Die meisten FA-Systeme, die ich getestet habe, mir gefallen die nicht vom Spielgefühl. Das ist irgendwie ganz komisch. Ne? Also ich weiß nicht, ob du das auch kennst, Gero.
Ja, wahrscheinlich, also eine PA-Box, also ich würde die jetzt in einem Topf mit PA-Boxen werfen. Also es sind PA-Boxen mit anderem Marketing und vielleicht sogar ein bisschen eingeschränkterem Funktionsumfang. Die machen erstmal ein paar Sachen anders als eine Gitarrenbox. Also eine PA-Box, die ist zum Beispiel, die hat eine Bassreflexabstimmung. Und das verändert maßgeblich, wie zum Beispiel, wenn du Palm Mute spielst, wie die ankommen. So bei einer geschlossenen Gitarrenbox, da kommt es alles schön direkt und tight. Eine PA-Box, die ist dafür abgestimmt, dass sie untenrum auch noch ein bisschen Wirkungsgrad hat. Also da auch noch ein bisschen Lautstärke rüberbringt. Weil der DJ, der sich das Ding dann hinstellt auf die Hochzeit, der will auch, dass da, dass man nicht nur die Gitarren geil hört. So, also das macht in der Ansprache doch schon nochmal einen deutlichen Unterschied.
Okay, damit hätten wir eine andere Frage von mir auch schon geklärt. Ich habe nämlich gefragt, warum kann man nicht einfach über ganz normale Anlagenboxen spielen als Gitarrist mit dem Amp, weil die von der Charakteristik gar nicht dafür designt worden sind, für uns Gitarristen wahrscheinlich, oder?
Ja, also da, wenn du jetzt mit deinem Top-Teil über eine PA-Box spielen willst, da hast du so das Thema vom Anfang, da ist halt eine Frequenzweiche drin und ein Hochtöner und da hast du halt ganz viel, was du eigentlich nicht für deinen Gitarrensound willst. Was nicht heißt, dass es nicht auch Musikrichtungen gibt, wo das dann so gewünscht ist. Also wenn man jetzt mal so Richtung Stoner Rock oder sowas schielt, da klingen die Gitarren ja auch ganz anders, als man es so gewohnt ist normalerweise. Aber ja, für den 0815 Gitarrensound das erstmal nicht. Wenn du mit deinem Modeler spielst, ist es eigentlich andersrum. Da ist die erste Empfehlung, such dir eine neutrale Box. Ja. Das kann auch ein aktiver Bodenmonitor sein. Das kann auch die PA sein, die ihr im Proberaum habt. Um halt das, wofür der Hersteller das Ding designt hat, auch auszuschöpfen.
Ich finde, beim Digitalen ist halt das Coole, so ähnlich wie bei der Mikrofonfolge, die wir hatten, wir haben ja mal eine Folge über komplett viele Mikrofone gemacht, ist halt, dass du beim Digitalen so easy und so convenient rumschalten kannst und mal ausprobieren kannst und gucken kannst, was eigentlich die verschiedenen Charakteristik ausmacht und welchen Klang du eigentlich magst. Weil ich kann mir vorstellen, jo, du bist 16, du kriegst deine erste Gitarren-Amp mit der Box und dann wirst du auch so ein bisschen sozialisiert auf die Box wahrscheinlich klanglich, weil du halt einfach keine Alternativen kennst. Ist es Vor- und Nachteil? Auf der anderen Seite, wenn du die Alternativen hast in so einer Liste wie bei FM9, bist du da mal dann, ich sag mal, dir auch selber sagst, okay, ich nehme jetzt diesen Sound und suche nicht doch noch 2 Stunden, ob ich einen anderen Sound finde. Ist natürlich die andere Gefahr, die hochkommt, aber ich finde es sehr schön, einfach immer durchzuklicken und zu gucken, was macht eigentlich der für eine Klangcharakteristik aus, wo ändert sich hier was, wo ändert sich da was, um auch so ein bisschen halt eben kennenzulernen. Ah, hier habe ich nerviges, weil das ist ein Parameter, was mich immer nervt, wenn die Höhen so mega fuzzy sind und das so mega sägend ist in den Höhen, das finde ich immer super nervig. Aber dann weiß ich auch, ah, okay, die und die Boxen, die machen das, plus in Kombination mit dem Mikrofon. Das ist dann einen eigenen Geschmack, den man ja auch entwickelt, den man vielleicht nicht zu 100% definieren kann. Also ich zum Beispiel habe für mich gemerkt, ich mag Ribbon-Mikrofone echt gerne in meinen Boxensimulationen, weil die schön, jetzt von meiner Wahrnehmung, kann sein, dass ich da falsch liege, aber ein bisschen wärmer klingen, ein bisschen weicher klingen und manchmal das SM75 sehr höhenlastig klingen kann, ein bisschen herrscher klingen kann. Weiß nicht, ob, wie gesagt, das stimmt, aber das ist so die Wahrnehmung, die ich habe. Und eben sowas kann man ja dann richtig gut lernen durch so digitale Tools, die wir halt haben.
Ein Einwand habe ich noch da, nicht bei dir, sondern generell der Nachteil, glaube ich. Das Problem ist, wenn du dann mit der Band spielst und du hast dann zwar deine FA-FA-Box, aber benutzt bei jedem Song quasi eine andere IA mit jedem Amp, dann wird es, glaube ich, unheimlich schwer für den Band-Sound, ne? Weil das schwankt dann ja so
stark. Ja, und auch für den FOH, ja. Ne?
Bedankt sich, glaube ich.
Ja, also Das ist ein ganz gutes Thema, weil man muss, das ist bei vielen Geräten so, man muss nicht alles nutzen, was die Dinger einem anbieten. Also auch das Beispiel, das du gebracht hast, dass man dann da halt irgendwie sich mit 16 Amp kauft und den dann halt einfach spielt, das finde ich überhaupt nichts Schlimmes, weil nein, das ja irgendwie zeigt so, dass der Amp eigentlich daran hindert, geile Musik zu machen. Ja. Und wenn das ein Set ist, also ich meine, Tom Morello, ich habe es wahrscheinlich in einer anderen Folge schon mal gesagt, so Tom Morello, dem wurde irgendwann mal sein Amp geklaut und der ist dann in den nächstgelegenen Musikladen gegangen, der hatte zwei Top-Teile und eine Box. Dann hat er sich einen Marshall gekauft und halt die Pivio-Box, die der Laden hatte, ist ins Studio gegangen, hat er irgendwie so lange dran rumgeschraubt, bis der Sound stand, hat sich da Markierung dran gemacht und das ist der Sound, den er seine komplette Karriere gespielt hat. Und man kann sich jetzt drüber streiten, ob einem die Musik gefällt oder nicht, aber ist auf jeden Fall jemand, der der einen wahnsinnigen Charakter hat und auch stilprägend war und echt auch coole Sounds hatte, ohne da jetzt einen riesen Geschiss drum zu machen. Also,
und Schüler von Michelangelo Badio war.
Oh. Ernsthaft?
Ja. Wusstet ihr das nicht? Was? Nee, Tom Morello war Schüler von Michelangelo. Das
hört man gar nicht, den Einfluss.
Ja, da finde ich es aber eine Frechheit, dass der nur auf einem Gitarrenhals spielt.
Ja. Ich glaube auch, Morello kann auch mehr, als er zeigt. Ich meine mal, alte Clips von ihm gesehen zu haben, wo er auch mal jetzt nicht das Überpicking rausgeholt hat, aber so ein paar Shredlicks gezeigt hatte, wo man merkt, okay, ich glaube, der zeigt weniger von dem, was er eigentlich kann. Ja,
es gibt ein Video, wo er so einen kleinen Rick Rundown macht. Und ich weiß nicht, wie der Song heißt, aber es gibt so ein Intro, was so einen stuttermäßigen Effekt hat, wo so und ich dachte mir so, ah ja, geil, das hat er dann so mit dem Pedal gemacht oder sonst was, aber er bedient da einfach einen Killswitch an seiner Gitarre die ganze Zeit, während er spielt.
Ja.
Und das ist halt sowas, wo ich mir denke, Alter, wie ist das physikalisch möglich? So, also ja, da ich glaube, da ist halt einfach die Vision im Kopf da, wie es klingen soll. Und er denkt halt, ja, okay, ich habe doch hier den Knopf, dann drücke ich den doch, während ich spiele, anstatt das dann halt digital zu lösen.
Ja.
Eigentlich ganz geil.
Ja. Geil. Die Boxen, um da wieder ein bisschen zurückzukommen. Wo waren wir stehen geblieben? Wir haben über die digitale Welt gesprochen. Andere Hersteller, genau. Weißt du, da fallen mir noch Fragen ein.
Wir können ja vielleicht noch mal so das Ding aufnehmen, was ist die richtige Box für mich?
Guter Punkt.
Ja, das ist und da würde ich sagen,
die Pizzabox ist die richtige für mich.
Genau, was war sowieso zuerst da, die Henne oder das Ei? So, suche ich mir erst die Box aus oder suche ich mir erst den Amp aus?
Oh, das gute
ist
Frage.
Also es klingt erstmal doof, aber es ist gar keine so blöde Frage. Ich würde trotzdem sagen, zuerst der Amp, weil der bringt auch eine gewisse Funktionalität mit. Also man kann jetzt nicht sagen, die Box klingt total geil, dann suche ich mir dann den passenden Amp zur Box aus, der hat aber nur einen Kanal, obwohl ich drei brauche. Macht nicht so viel Sinn. Also ganz grob erstmal, welchen Amp habe ich? Und dann vielleicht zu gucken, okay, wo hat der Amp Defizite? Und vielleicht gucke ich, dass ich mit der Box dann diese Defizite nicht unbedingt bestärke. Also, wenn ich jetzt einen Amp habe, der sehr scooped abgestimmt ist, wie das ein paar Engels zum Beispiel sind, würde ich jetzt nicht unbedingt eine Box nehmen, die auch scooped ist. Also, ich habe auch schon mal ein Powerball an einer Marshall Standard Box gespielt, die halt diese T75 Speaker drin hat.
Ach du Scheiße.
Und da kommt halt, also das ist kaum usable. Also, wenn man jetzt nicht irgendwelche abgefahrenen Arten von Metal spielt, habe ich da keinen guten Sound rausbekommen. Und das ist halt vielleicht was, woran man denken sollte. So,
und darf ich eine Sache noch sagen? Eine wichtige Sache. Was man nie vergessen darf, die ganzen Amp-Hersteller haben auch ihre Präferenzen. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand einen Boogie baut, dann stimmt er die auch auf einen bestimmten Speaker ab.
Ja. Ne?
Wenn die hergestellt wird. Das darf man auch nie vergessen. Ne?
Also holt man am besten von derselben Company auch den Speaker, wenn sie den haben.
Nee, das meine ich nicht, sondern einfach schauen, okay, womit arbeiten die Ne? Ist das jetzt mehr V30 oder ist das jetzt mehr, ich sag mal, ein Fender-Amp mit einer Celestion
Vintage 30? Ist das angegeben 30 irgendwo? Also sieht man das oder ist das halt so Common Knowledge?
Also ich würde mal sagen, wenn du jetzt ein Diesel-Amp kaufst, dann kannst du einfach gucken, was in den Diesel-Boxen drin ist. Das sind, glaube ich, auch einfach Celestion-Speaker. Mhm. Und sich halt danach so ein bisschen orientieren. Im Endeffekt ist es aber natürlich die persönliche Soundfindung. Also vielleicht sagt man ja, ey, der Diesel-Amp an der Diesel-Box, das ist mir dann irgendwie ein bisschen zu viel. Dann nehme ich eine Marshall-Box mit Greenbacks und so das, was die an Softness reinbringt und vielleicht auch so ein bisschen an Ungenauigkeit ist dann genau das, was mir gefällt. Und das ist vielleicht auch so ein Thema, dass man sich fragt, okay, welchen Sound will ich haben? Will ich jetzt einen Sound haben, der sehr artikuliert und präzise ist? Oder will ich einen Sound haben, der so ein bisschen atmet und auch so ein bisschen Charakter hat und danach auch die Box auswählt? Weil zum Beispiel Open Back, Closed Back, das macht halt auch einen riesen Unterschied in der Ansprache der Box.
Mhm. Das heißt, es macht vielleicht Sinn, erst die Vision seines Klanges zu haben und dann eben zu schauen, okay, in welche Richtung gehe ich da geartechnisch?
Ja.
Kann man da auch mitten, also Balancen finden, weil du jetzt gesagt hast, okay, es klang so ein bisschen wie so zwei Extreme. Man hat entweder das Präzise und dann hast du entweder das Schwammige, aber gibt es da auch Möglichkeiten, das zu kombinieren oder dass man sagt, vielleicht kriege ich ein Mischmaß aus beiden hin?
Natürlich. Also das sind ja jetzt nur die beiden Extreme, dass man, also es gibt ja nicht nur zwei Boxen auf dem Markt. So, es gibt natürlich da auch eine große Schnittmenge. Und da halt einfach zu schauen, also viele Gründe, viele Entscheidungsparameter sind auch einfach praktisch. So zum Beispiel, was kann ich zum Gig transportieren überhaupt? Was gibt das Budget her? Welche Belastbarkeit braucht die Box, dass ich jetzt keine Angst haben muss, die zu braten, weil jetzt eine 1,12er Box mit einem Greenback drinne, an einem 100 Watt Amp, kann ein bisschen sportlich sein.
Aber auch, ich sag mal so, allein das Wissen, auch wenn die
Praktikabilität.
Ich habe mir letztens mal wieder eine Folge von der letzten Folge angehört und dachte mir, Alter, ich und meine Grammatik und meine Aussprache manchmal, es tut mir echt leid an unsere Zuhörer. Wie war das? Praktikabilität. Practicability. Das ist ja nicht mehr nur der ausschlagende Punkt. Das Wissen macht ja dennoch Sinn, weil du kannst das Wissen ja auch im digitalen Bereich eben anwenden, weil da kannst du ja mit einem Mausklick eben Dinge kombinieren, wie du lustig bist quasi. Mhm. Und da macht es ja aber auch sehr, sehr viel Sinn, was für einen Effekt hat gewisse Sachen, bevor du dich da dumm und dämlich trial and errorst und probierst. Ja. Aber jetzt mal gehen wir mal eben in diese zwei Situationen rein. Das würde mich mal sehr interessieren. Wir haben ja zwei Charaktere. Wir nehmen jetzt mal mich und Fabian zum Beispiel. Und ich pauschalisiere das jetzt einfach mal. Wir nehmen mal mich. Es ist schnell, unemotional, Präzision, brauchen einen klaren Klang. Fabian, der Emotionale, der sexy Player mit seinem gefühlvollen Ton. Was würdest du jetzt einer Person wie mir und der Musik, die ich mache, und einer Person wie Fabian und die Musik, die Fabian macht, für Speaker oder für Kombination empfehlen?
Ja, also bei dir würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, du hast deinen Blackstar Amp, den du jetzt kürzlich erworben hast, und deine Divi Mark Box. Da wäre jetzt die erste Frage, wie gefällt dir das?
Boah, ich habe halt den Vergleich nicht so. Das war okay, das ist spaßig. Ich weiß, dass es bessere Boxen als die Divi Mark Box gibt. Ich habe tatsächlich mal so ein bisschen Vergleich gehabt, weil ich hatte mal eine Harley Benton Box und eine Divi Mark Box hier. Und die Harley Benton Box war zum Beispiel immer sehr dumpf, fand ich. Da hat immer viel gefehlt. Aber ich weiß zum Beispiel auch, verglichen, weil ich habe die Divi Mark Box dann mal benutzt im Proberaum. Als wenn wir mit Alkaloid zum Beispiel proben. Das ist ja zum Beispiel eine ganz interessante Situation. Dann sind wir beim Hannes im Studio und dann hatten wir da meine Divi Mark Box und mein FM9. Wir hatten eine Engelbox und das FM3 von dem anderen Gitarristen und von dem dritten Gitarristen. Wir sind ja drei Gitarristen, hatten wir, glaube ich, die Orange Box gehabt und den Camper. Und ich habe von Fatness und von Tightness war ich den anderen immer unterlegen. Also die Engelbox und die Orange Box. Gerade die Orange Box. Ich glaube, die Orange Box.
Die sind
gerade für Metal und so. Die fand ich, die klang immer sehr fett und sehr tight. Mhm. Und der Hannes benutzt die auch echt gerne fürs Reampen. Benutzt er am liebsten seine Orange Box. Und der Hannes macht ja viel sonst im Studio. Nur Tech Death und extrem Metal und alles. Und dann benutzt er eigentlich sowas, was man kennt unter so Britpop-Geschichten. Aber genau, die V-Mark Box hat immer abgestunken gegen die Fette und die Präzision. Ja.
Okay. Ist dir denn Low-End beziehungsweise viel Low-End wichtig? Also würdest du sagen, du willst eher viel Druck haben oder eher eine tighte Ansprache, wenn du Palmute spielst?
Boah, gute Frage. Keine Ahnung. Also ich mag's schon fett. Also ich mag's schon wenn's fett ist. Aber halt natürlich auch soll halt auch singen, wenn ich dann irgendwie Solo spiele.
Also ich würde dir ehrlich gesagt ganz klassisch zu einer geschlossenen Mesa-Box raten. Also entweder ein 2-12er oder ein 4-12er.
Ja.
Einfach aus dem Grund, weil die sehr akkurat sind. Da hast du nicht das Problem, dass irgendwas untergeht. Und dass die untenrum auch sehr stabil bleiben. Also wenn du mit Drop-Tunings spielst, können die das immer noch gut auflösen und fangen dann nicht an zu dröhnen und zu wummern.
Ja.
So, das wäre so meine grobe Empfehlung.
Genau, weil das ist auch so, ich sag mal, nach wie vor die Person, die für mich klanglich mein größtes Vorbild nach wie vor ist halt Petrucci, weil ich finde, Petrucci hat halt...
Wer ist das nochmal?
Ja, oh Gott, dieser Running Get vom Henning.
Das,
weil er hat einen fetten Rhythmus-Sound, aber immer noch diesen singenden, weichen Lead-Sound. Aber das Problem ist da, ich mag keine Mesa-Amps. Immer wenn ich Mesa-Amps spiele, fühle ich mich nicht
sind
wohl.
Sind auch schwer einzustellen.
Ja, ich finde, also vielleicht macht es Sinn, halt mal einen anderen Amp zu nehmen, aber halt eine Mesa-Box und halt weiter nach wie vor.
Die Boxen sind Hammer, wirklich. Genau.
Also Mesa-Amps, ich bin auch echt verzweifelt an den Dingern teilweise. Also ich hatte damals eine Ausbildung in einem Musikladen gemacht. Da hatten wir einen Mark V und ich habe jeden Tag diesen Amp eingestöpselt und dachte mir, der muss doch geil sein. Der muss
schwierig, ne?
Genau. Und dann kam da, ich glaube, das war irgendwie ein schwedischer Kunde oder so, ah ja, cool, kann ich den mal spielen? Und er macht das Ding an, tschack, dumm, dumm, dumm. Und da kommt auf einmal total das Brett raus. Und denkst dir so, okay, ich bin wohl ein Loser.
Ich habe gehört, man muss den immer boosten mit einem Screamer, mit einem Tube-Screamer oder so.
Dass und der Bass bringt. Also weg mit dem Bass.
Ja, also die viele Mesa-Amps, nicht alle, haben die Besonderheit, dass die Klangregelung in den Kanälen, dass die vor der Verzerrung sitzt. Ich meine, das haben wir auch mal in einer anderen Folge, aber wir sind ja jetzt so schön dabei. Und dass du da schon die Art, wie der Gain strukturiert ist, mit der Kanalklangregelung formen kannst. Also wenn du da sehr viel Bass reingedreht hast, weil du einen sehr fetten Sound haben willst, dann klingt der Sound einfach sehr fuzzy und sehr unpräzise, weil du vor der Gain-Stufe erstmal den Bass anhebst. So, und das ist der Trick, aber das ist halt echt ein Amp, mit dem du dich befassen musst. Und es gibt genug Hersteller, der Markt ist frei, die Boxen, da musst du nicht viel rumstellen, die klingen für mich einfach immer Hammer. Gut. Ja. Die sind auch sind auch hochpreisig, aber man findet auch hin und wieder mal eine gebrauchte.
Weil das stimmt das auch, an der Box kannst du dich auch nicht kaputt justieren. An einem Amp kannst du vom EQ ja so viel machen, dass du dann vielleicht irgendwann auch den Faden verlierst und halt auch den Wald vor lauter EQs nicht mehr siehst quasi. Und eine Box ist eine Box. Da kannst du ja erstmal per se nichts dran verändern. Ja.
Und vor allen Dingen auch leider der Raum, in dem sie steht, das ist auch ein Riesenfaktor. Ne? Wo spielst du diese Box?
Genau, wenn du jetzt ein kleines Kämmerchen hast, was dann sehr boomy klingt, dann kann da halt eine Box, die zu fett abgestimmt ist, kann dir das Leben schwer machen. So, wenn du jetzt irgendwie eine große Open-Air-Bühne hast und dann mit einer 1-12er-Box dastehst und diese Bühne damit beschallen willst, dann kann das ein bisschen knapp werden.
Ja, aber sag mal so, das ist ja jetzt also ich werde mir jetzt keine Mesa-Box holen, aber ich werde jetzt in meinen Presets vom FM9 halt mal die Mesa-Box zum Beispiel eben mal explizit mehr ausprobieren und austesten. So, das ist ja eher das, wie gesagt, deswegen ist ja der Raum erstmal nicht so wichtig für mich, weil ich ja keine echte Box benutze, sondern halt, aber genau, das ist ja aber auch genauso wichtig für mich zu wissen, als jemand, der digital benutzt, weil ich da halt eben dann hingehen kann und sagen kann, okay, geil, ich will mal gucken, wie meine Sounds, die ich so benutze live, wie die jetzt klingen, wenn ich eine Mesa-Box dazu setze,
Oder wenn, wenn man sich denn so sehr festlegen will, du kannst dann auch, also beim FM3, ich würde sagen, da ist die Auswahl halt so riesig, die haben ja, also die haben echt fast den ganzen Amp-Markt da gemodelt, aber jetzt zum Beispiel beim Helix oder so, da kannst du dann halt auch sagen, okay, dann gucke ich mal bei Drittanbietern IRs und kaufe mir da halt einfach ein cooles IR-Pack von der Box, die halt wirklich gut zu meinem Sound passt und hab dann einfach Ruhe.
Guter Punkt. Lass uns da nochmal mit reingehen, weil das macht viel aus, diese IRs. Der so Fabian hat mir zum Beispiel mal ein paar echt coole von Mesa geschickt. Du hast ja diese Petrucci IRs auch. Und klar, du kannst dann zwar digital nichts mehr nachverstellen. Du hast ja keinen Zugriff dann auf die Parameter mehr richtig. Du hast eine fertige Box, was aber auch wieder ein Vorteil ist, weil dann kannst du gerade im FM9 dich nicht in diesen 1000 Untermenüs verlieren und dann irgendwie noch das einstellen und das einstellen. Wobei ich finde, was Mikrofonpositionierung angeht, finde ich das im Digitalen echt ganz cool, dass man das so easy mal rumexperimentieren kann. Aber
das ist ja auch der Riesenpunkt.
Aber IRs, lass uns mal da reingehen, weil IRs ist ja quasi wie ein fester Snapshot, den du reinlädst. Was ist denn genau ein IR?
Eine IR ist im Prinzip ein EQ oder Filterprofil von der Box, die man vorher gecatchert hat. Also du hast deinen Raum, da stellst du die Box rein, du hast im besten Fall dann eine neutrale Endstufe, also einen neutralen Verstärker, den du dann zwischen ein Interface und die Box hängst. Du mikrofonierst die Box, gehst ins Interface zurück. Dann schickst du ein Referenzsignal durch die Box und die Software erkennt quasi, okay, die Box hat die und die Charakteristik, das ist ähnlich wie Profilen eigentlich.
Die gibt's nur schon wesentlich länger auch, ne?
Ja, ist auch genau. Die gibt es auch verschiedene Anbieter, mit denen du IRs erstellen kannst. Aber im Endeffekt machen die alle Ähnliches. Genau, und die Software erkennt, okay, ich sehe jetzt den Frequenzgang und den bilde ich jetzt mit einem virtuellen EQ-Profil nach. Und das ist eigentlich der größte Teil des Zaubers. Und wichtig zu wissen ist, dass du halt ein mikrofoniertes Signal hast. Also deshalb gibt's bei den IR-Packs dann halt auch immer mehrere
verschiedene Mikrofone,
mit verschiedenen Positionen, mit verschiedenen Mikrofonen und so weiter, dass du dir da halt einfach so deinen Liebling raussuchen kannst. Es ist natürlich, wie die meisten Modeling-Sachen, nicht der Amp-in-the-Room-Sound, sondern der mikrofonierte Gitarren-Sound, den aber auch der Zuhörer im Konzertsaal oder im Wohnzimmer dann hören würde. Also ja, das ist eine IR.
Also genau, quasi genauso wie, man kann es vergleichen wie ein Amp, der entweder komplett digital hergestellt worden ist, das ist nicht, sonst ist ein Amp, der gecaptured worden ist, wo man nur einen Snapshot hat und dann hat man. Aber das finde ich auch für die Klangentscheidung sehr, sehr hilfreich, weil du hast halt eben nur diesen einen Snapshot und kannst dann dafür entscheiden, ja, das ist jetzt für mich, das ist nicht für mich. Aber ich finde auch immer die Klingen, die IRs, die ich jetzt zum Beispiel viel von Fabian bekommen habe oder so, oder die ich mir selber auch mal geholt habe, die klingen halt immer irgendwie geiler.
Ja,
bisschen organischer, also, ne?
Ja, organischer irgendwie. Wahrscheinlich eben genau so wie auch bei den gecatchupten Amp wie Kemper. Das ist ja das, was Kemper ausmacht, dass Kemper nochmal dynamischer und organischer klingt. Wahrscheinlich ist es genau die ähnliche Herangehensweise oder das ähnliche Philosophie dann dahinter,
ja. Ja, ja, da kann ich auch nochmal kurz eine Anekdote bringen. Der Fabian, der hat mich ja mit dem Neural Amp Modeler angefixt. Und ich bin echt beeindruckt. Also, vorher Modeling fand ich Sachen immer ganz gut, aber war nie so, dass ich mir dachte, so boah, das ist wirklich ein Game Changer und bei NAMM, das ist schon krass. Und da hatte ich auch einfach, ich benutze da eigentlich meistens so dieselben ein, zwei IRs für alles, was halt mein Referenzpunkt ist. Und es ist ja zu Hause nicht anders. Es ist ja nicht so, als ob man dann da 300 verschiedene Boxen mit verschieden positionierten Mikrofonen rumstehen hat. Man legt sich dann halt irgendwann fest und
ich glaube, das ist der Trick, dieses Festlegen. Ja. Ne? Ja. Wichtig, dass man das macht irgendwann.
Ja, weil es formt ja auch deinen individuellen Sound am Ende. Also da, ja, so kannst du ja auch einen individuellen Sound auf der Art und Weise kreieren, indem du halt auch eben nicht sagst, okay, ich springe jetzt von Band zu Band und Sound zu Sound mit verschiedenen Dingen rum, sondern ich lege mich mal fest und das ist dann auch mein Fabian Ragsack Sound, mein Justin Hombach Sound, mein Geronimo Sound, ja.
Ja. Ja, und das ist dann, also wenn du mit der Model auf die Bühne gehst, auch das, was der Tonmann dir danken wird, wenn du zumindest dieselbe IA dann das Set über benutzt.
Aber dann könntest du auch wieder eine normale Gitarrenbox nehmen. Das ist ja das Argument, ne? Theoretisch.
Ja, aber...
Ja, aber du hast
aber, halt aber die muss man dann halt tragen und...
Naja, klar, wenn es über... Signal, stimmt, ne? Natürlich, ja. Wenn es über... Ja, ja, genau. Klar, dann...
Und also, ja,
Und du musst halt keine Box schleppen.
Ja, also...
Und
also,
du musst keine Box kaufen. Ich muss mir keine Mesa-Box kaufen. Ich hab sicher...
Also Modeling ist ja halt ein Riesenpaket und das ist dann halt immer die Frage, wofür einen persönlich da die Vorteile drin bestehen. Also ich würde allein schon sagen, so dafür, dass man sich da seine Effekte komplett vorkonfigurieren kann, dass du da halt nicht mit Send und Return dann analog hantieren musst auf der Bühne und so, das ist dann halt schon für viele eine große Erleichterung. Ja. Genau. Und
der Aufbau von meinem Setup ist in weniger als eine Minute gemacht. Zwei Kabel reinstecken schnell, und ich bin fertig.
Ist das wie am Ibanez-Stand, dass du dann auch zwei Presets hast, Metal 1 und Metal 2?
Komm natürlich
war auf das die, nicht auf das der Gitarre mit so?
Ja, ach ja, aber da habe ich zum Beispiel den Jungs geraten, dass sie sich wegentfernen von den Modeler und von den, ich sag mal, von diesen krassen Geräten, weil wenn jemand auf so eine die Gitarre damit geht, die haben ja angefangen, dann auch die Engel-Amps zu nutzen, du willst halt einfach Dinge einstellen können. Und als die noch viel diese Campers da hatten, haben dann die Leute, die sich mit Camper nicht auskennen, versucht da rumzudrehen und haben dann nichts erreicht. Und ich meine, ich habe ja mal ein bisschen ausgeholfen, unfreiwilligerweise, war es einmal sogar, musste ich mal an so einem Stand aushelfen, weil auf einmal alle weg waren. Da waren dann alle von ihr, der eine ist in die Pause gegangen, der andere ist aufs Klo gegangen, der andere hat ein Meeting und dann stand Justin Hombach, der Artist, da und wurde auf einmal angesprochen von den Leuten. Da dachte ich, okay. Und dann habe ich ja gemerkt, okay, wie die Leute, die halt eben sich mit Camper nicht auskennen, da halt auch echt dran verzweifelt sind, dass da Campers standen. Also das kann natürlich für so ein Event ist das way too much, dort diese digitalen Sachen zu haben. Da macht Sinn, ein Amp, wo du schnell Dinge ausprobieren kannst eben und einfach.
Ja, ich war da ja, ich glaube, es war bei der vorletzten Summit oder so, da war ich so ein bisschen fassungslos, weil du hast ja wirklich, also das ist bei der Guitar Summit auch wirklich so ein kleines Co-Highlight für mich, dass du wirklich seit den 80ern alle Generationen von Kopfhörerspiellösungen da an verschiedensten Ständen dann hast, die halt dann die Gitarrenbauer dann da hinstellen, weil natürlich halt das hinstellen, was sie dann da eh noch irgendwie zur Verfügung haben.
Ja.
Und das ist immer ganz lustig. Und da hast du dann teilweise, also was auch einige machen, dann Boutique-Amps, die dann eine Oxbox noch mit dran haben und echt aufwendiges, teures Setup. Und ein Stand, der hatte einfach so ein Yamaha THR mit Kopfhörerausgang. Also es sind diese kleinen gelben Übungsamps von Yamaha. Und das war der beste Sound, den ich am Wochenende gespielt habe. Also das, da war ich dann auch, keine Ahnung, woran es gelegen hat. Das kann natürlich auch alles irgendwie Bias sein. Und aber da dachte ich mir, ey, da ist doch alles da. Und das ist halt so unprätentiös. Das
muss für sowas halt echt einfach sein. Ja, da macht es, glaube ich, keinen Sinn, versuchen, ein krasses Setup aufzubauen. Weil dadurch, dass du eh den Raum ja nicht benutzen kannst. Das ist ja auch nicht so wie bei der NAMM, dankenderweise. Bei der NAMM hast du ja Amps, die noch rumstehen. Klar, du hast auch die Polizei, die ein bisschen rumläuft und schon guckt. So ist es nicht. Aber ich kann mich noch erinnern, wie bei der ersten NAMM, wo ich war, da läufst du an so einen kleinen Gang entlang, wenn du da reingehst. Und dann habe ich da die Aussteller gehabt und hatte dann einen Aussteller von klassischen Nylon-Gitarristen und gegenüber einen Aussteller von einem fetten Verzerrer-Amp gehabt. So. Ja,
geil.
Und du hast halt von diesen klassischen Nylon-Gitarristen oder Gitarren absolut nichts gehört, weil du halt so zugeballert worden bist von den Amps, die 5 Meter weiter weg standen. So.
Ja, das fand ich bei der Musikmesse in Frankfurt auch immer so ein bisschen kurios, dass dann da so auf so 2 Quadratmeter Bühnen irgendein armer Gitarrist, also irgendein Endorser stand und hat dann da zu Playbacks irgendwelches Zeug geschreddet.
Ja, ja.
Aber halt auch so auf Zimmerlautstärke und alles so ein bisschen komisch. Und da standen dann halt so ein paar Messebesucher mit ihren Giveaway-Tüten dann so davor und dachten so, kennt man den? Und hinter
äußerst undankbar sowas.
Ja, hat mir immer so ein bisschen leid getan. Und ich glaube auch, also der auch die Hersteller haben sich da nicht so einen Gefallen mitgetan. Also,
ich glaube, das ist schwierig. Ich glaube, das ist auch mit der Gitarre hast damit, wo du wirklich dann auch die Räumlichkeiten hast und sagst, okay, jetzt ist hier mal ein Workshop oder eine Masterclass oder halt eben auch die Konzerte für die etwas größeren Gitarristen, ist das deutlich, deutlich dankbarer. Ich habe es als Konsument immer gerne gemocht, weil du hast halt dann echt den nahen Kontakt zu echt, ich sag mal auch Gitarristen, die man sonst nicht so oft sieht. Also ich meine, okay, auf der Messe hast du dann immer deinen Matthias E. Eklund gehabt. Du hattest immer Mika Tüsker, du hattest Frank Gambale ganz oft und so. Da hast du immer dieselben Gesichter, aber es ist auch mal cool, die auch so zu sehen. Aber es gibt ein so geiles Video von unserem Freund Martin Miller, wie der, gerade wegen die Polizei, die ich da benannt habe, da ist ja immer die Polizei rumgelaufen mit dem Dezimelmesser, um zu gucken, dass auch alles schön leise ist. Und da hat Martin Miller gejammt mit, ich glaube, es war Tom Quayle,
Malermann.
Ja, Federico Malermann am Bass, genau, und noch irgendein Schlagzeuger. Ich glaube, der Schlagzeuger, der damals, so ein Italiener auch, der von Martin auf das Album eingespielt hatte. Das muss Musikmesse 2012 gewesen sein. Und du siehst, wie jemand diesen Jam filmt und du siehst nur in den Gesichtern von Martin und vom Tom und so, okay. Oh, wow, passiert was, aufpassen. Auf einmal werden alle leiser, alle passen so auf und du siehst nicht warum. Aber man weiß, okay, da lief dann da gerade die Polizei entlang, dann ist die Polizei weg mit dem Dezibelmesser und dann drehen sie wieder auf und spielen wieder voll.
So. Das ist so ein bisschen wie wenn der Innenstadt jemanden einen Blitzer sieht.
Ja, genau. Ja, guter Vergleich. Genau. Oder du machst es wieder, lebe Justus, du fährst halt einfach durch hin.
So, ach. Das Rampenlicht, das ich verdiente.
Ja, genau. Ich muss halt ein bisschen zu aufpassen. Ich habe letztens so ein Schreiben bekommen, so Herr Hombach, Ihre Punkte. Na, fahren Sie mal ein bisschen gesättigter. Oha. Sie verlieren bald eventuell Ihr Führerschein. Aber okay, ich habe ja noch 3 Punkte habe ich ja noch über. Ja. Die verjähren ja auch irgendwann.
Außerdem fährst du ja eh meistens im Nightliner, oder?
Ja, natürlich. Ich fahre den Nightliner, genau. Ich bin der Busfahrer.
Genau. Ja, ich bin hier Leadgitarrist und Busfahrer. Ja. Nebenbei koche ich noch für alle.
Sehr cool. Gibt es sonst noch irgendwas Letztes zu sagen über Lautsprecher und Speaker?
Ich würde sagen, in erster Linie macht euch nicht zu verrückt. Bevor ihr euch einen neuen Amp kauft, checkt vielleicht erstmal eine andere Box aus. Gibt ja eigentlich immer Möglichkeiten, fahrt in ein Musikgeschäft mit eurem Amp oder vielleicht hat irgendjemand im Proberaum was anderes. Einfach, dass ihr mal einen Eindruck bekommt, ist der Amp wirklich das Problem, weil die Box halt wirklich sehr viel Unterschied macht. Die ist das letzte Glied in eurer Kette, was den Sound formt. Und nicht zu vernachlässigen.
Sehr cool. Ja, super, Geronimo. Dann bedanken wir uns wieder sehr stark für diese Folge. Es war wieder super interessant. Ich habe wieder arschviel gelernt. Ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen ebenfalls. Ich denke mal schon. In diesem Sinne, Geronimo, du hast es schon angesprochen. Könnt ihr gerne in unserem Discord-Server vorbeischauen. Dort wird immer regelmäßig diskutiert und sich ausgetauscht und auch über die jeweiligen Folgen diskutiert und sich ausgetauscht. Den Link dazu findet ihr in unserer Podcast-Beschreibung und hier in dieser Podcast-Beschreibung. Auch genauso die Umfrage, wo wir natürlich auch jeden drum bitten, gerne mal dran teilzunehmen. Wie gesagt, die läuft eh ein Jahr, weil ihr kennt die Story, Justin unnötig Geld ausgegeben hat. Und ja, apropos Geld, wenn ihr Geld ausgeben wollt, dann findet ihr da natürlich auch die Links zu unseren Kursen, zu Fabians Kursen, die er erstellt hat über Cage System, über irgendwie Malmsteen, Phrasing und mehr und meinen Zen of Speedpicking und Zen of Sweeping oder den Anfängerkurs Gateway to Shred. In diesem Sinne bedanken wir uns natürlich auch bei jedem, der gerne bei Apple und iTunes und Spotify und so vorbeischaut. Ah, ihr kennt die Geschichten, ihr hört diesen Podcast jetzt nicht das erste Mal. Geht vorbei, gebt 5 Sterne, gebt eine gute Rezension, kauft unsere Kurskosten, unsere Sachen. Danke Geronimo, danke Fabian.
Kauft die NAM-Profile von Fabian.
Ja, genau.
Stimmt, und Tonics. Kaufen.
Stimmt, die Profile von Fabian gibt's ja auch noch. Sehr gut, der liebe Justin hat Hunger. Wir wünschen euch viel Spaß beim Üben. Auf Wiederhören. Tschüsseldorf.
Ja. Macht's gut.
Tschüss. Tschüsseldorf.